ganz Ohr. Literatur zum Hören. Schreibzeit Schweiz heisst eine Werkstattwoche und ein Literaturwettbewerb für junge Schreibtalente im Alter zwischen 8 und 18 Jahren. Die Krönung des Projekts ist jeweils ein Buch, eine Anthologie, die die literarischen Versuche vereinigt. Am vergangenen 6. Dezember hat schon die 4. Buchausgabe Vernissage können feiern. Und zwar im Vis-à-vis im neu eröffneten Kunst- und Kulturhaus für die junge Generation an der Gerechtigkeitsgasse 44. Wir haben für das ganze Ohr mitgeschnitten. Ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil. Die Veranstaltung moderiert hat der diesjährige Schreibzeit-Werkstattleiter Christoph Simon, wohlbekannter Berner Autor und Slammer.
Wir kommen zur Corinne. Corinne ist zum zweiten Mal bei Schreibzeit dabei. Eine routinierte Häsin. Was Wimbledon für Roger Federer ist, ist für dich Schreibzeit. Was ist für dich, wenn du die zweimal vergleichst, sind die ist das zweite Mal anders gewesen?
Ja, ziemlich. Es ist irgendwie, also einerseits war ich bei der älteren Gruppe, das macht irgendwie einen Unterschied. Es waren andere Leiter. Und ja, es ist halt, es sind doch zwei Jahre und ich habe mich, glaube ich, recht verändert. So ein bisschen. Und darum, es ist so wie, also klar, die Sachen sind gleich geblieben, zum Beispiel der Koch und so, aber... aber der Rest ist irgendwie so wie zwei verschiedene Sachen gewesen.
Merci, du liest uns die Geschichte, die heisst Bruder.
Genau. Bruder. Er sitzt da, alte Asche und vergangene Gespräche riechend. Seine Füße berühren den Boden, doch fühlt es sich für ihn so an, als würden sie an den kurzen Beinen in der Luft baumeln. Wie sie es so oft getan haben, als er den vergangenen Gesprächen zugehört und sich der Geruch alter Asche mit dem Neujahr gemischt hat. Es sind Gespräche gewesen, für ihn ebenso unverständlich wie die Tatsache, dass die Füße der anderen den Boden berührt haben. Und doch hat er es geliebt, dort zu sitzen, umgeben von Zigarettenrauch. Keinen Boden unter den Füßen haben. Als sie noch in der Luft baumelten, hat er ihn gespürt. Immer ist er da gewesen. Der feste Boden. Nicht immer gleich, aber immer da. Und jetzt, wo seine Füße auf dem Boden stehen, in festem Kontakt mit ihm sind, hat er ihn verloren. Er fällt, immer noch, und würde wohl noch eine Weile weiterfallen. Er starrt auf seine Füße, wie er so oft auf sie gestarrt hat, als seine Mutter wieder einmal da gewesen ist und ihn mit leiser Stimme angeschrien hat. Angeschrien zu werden, ist leise viel schlimmer als laut. Vielleicht, weil es im Platz dann viel mehr Platz für Angst hat, da dieser nicht von der lauten Stimme eingenommen wird und man sich noch kleiner vorkommt, klein und verloren. Aber er hat den Boden gehabt. Immer hat er ihn irgendwo gehabt, hat gewusst, dass seine Mutter wieder verschwinden wird. Für wie lange hat niemand je gewusst. Die Zeit zwischen ihrem Verschwinden und wieder Auftauchen ist immer die schönste gewesen. Einmal ist es dann für immer gewesen. Er streicht mit seinen Fingern über einen der geritzten Buchstaben auf dem Tisch. Wie oft er sich gefragt hat, was diese seltsamen Zeichen wohl bedeuten, als er noch nicht lesen konnte. Er hat sich dann vorgestellt, daran geglaubt, dass man, wenn man sie schreibt, so wird wie sein Bruder, dass eine Magie in ihnen steckt, dass sie groß machen, stark, ein Held. Unzählige Male ist er ihnen mit den Fingern nachgefahren, um sie zu lernen, und hat immer wieder innegehalten, um bewundernd seinen großen Bruder anzuschauen. Und irgendwann dann, spät am Abend, wenn die vergangenen Gespräche zu solchen wurden und die neue Asche zu alter wurde, hat er seine kleine Hand in die seines Bruders gelegt, hat gehofft, dass dessen Magie in seine Finger fließt, damit er endlich die Zeichen schreiben kann. Doch er hat es nie versucht. Er hat gewusst, dass er es nicht können würde. Und vielleicht auch, weil sich dann diese Vorstellung in Luft aufgelöst hätte, er nicht mehr daran hätte glauben können. Doch den Glauben an seinen Bruder hätte es nicht zerstören können. Er war sich immer sicher, dass sein Bruder nichts und niemand zerstören konnte. Er schließt die Augen, mit denen er so oft seinen Bruder angeschaut, bewundert hat, bedingungslos. Trotz dessen Raucherhusten, trotz den Ringen unter den Augen, den Einstichwunden in seiner Haut und dem manchmal fehlenden Essen für ihn. Er wollte immer so wie sein Bruder sein. Jetzt nicht mehr. Wer will schon tot sein, gestorben an einer Überdosis? Wer will schon einen erwachsenen, klein gebliebenen Bruder zurücklassen?
Nadine, du lest uns auch eine Brudergeschichte. Eine von deinen, oder ich glaube sogar die längste Geschichte im Buch von dir, fängt an mit einer Tür, die aufgeht.
Ja.
Und erst. Ja, eine Tür, nicht ein Garagentor oder. Ich glaube. Wie ist es zu dir gekommen?
Das weiss ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Aber ich glaube, wir haben die Vorgabe bekommen. Ah, nein. Es war Meditation, so etwas Ähnliches, wo uns jemand durch unsere Gedanken geführt hat, durch eine Stadt, bis vor eine Tür an. Und dann haben wir so geschrieben, was passiert, wenn die Tür aufgeht.
Merci. Das ist nicht das, was wir jetzt hören. Jetzt hören wir einen Text mit dem Titel Ohnmacht.
Ohnmacht. Die Luft streicht rasend schnell an seinen Körper vorbei, sodass die Wassertröpfchen von seiner Haut vertrieben werden. Die Härchen auf seinen Armen stellen sich auf. So kalt ist es einen Moment lang. Ein ohnmächtiges Gefühl hat sich in seinem Bauch eingenistet und für einen Augenblick ist er schwerelos. Moritz kann gerade noch den Mund aufreißen, ein letztes Mal Atem schöpfen und dann ist es vorbei. Oder zumindest hat der Fall ein Ende gefunden. Mit einem Schlag durchbricht Moritz die Wasseroberfläche und die kühle Nässe umgibt ihn von allen Seiten. Die altbekannte Angst durchfährt ihn. Er kann es nicht rational begründen, warum er sich so fühlt, was genau dieses beklemmende Gefühl der Enge in seiner Brust auslöst und wieso er am liebsten schreien oder heulen möchte. Er findet keine wirkliche Erklärung dafür, warum sein Herz immer unnatürlich schnell in seiner Brust springt und weshalb seine Glieder zittern, wenn er sich zurück an die Luft kämpft. Er weiß nur, dass er gerade panische Angst empfindet und am liebsten ganz weit weg wäre. Dennoch braucht es nur ein paar Stöße gegen das beängstigende Wasser und Moritz kann den rettenden Sauerstoff wieder in seine Lungen ziehen. Ein Teil seiner Furcht lässt von ihm ab. Das Ganze hat vielleicht 15 Sekunden gedauert, aber der Junge fühlt sich, als wäre er gerade aus dem schlimmsten Albtraum aller Zeiten erwacht. Und es ist noch nicht zu Ende. Beinahe mit letzter Kraft hat er sich zum Beckenrand befördert, da wird ihm eine Hand entgegengestreckt. Zittrig löst er eine von seinen von dem sicheren Betongemäuer und lässt sich von seinem Bruder hinaufziehen. Auf dem trockenen Boden bleibt er erstmal schlotternd sitzen und versucht, tief ein- und auszuatmen, auch wenn ihm das nur eher stockend gelingt. Die Erinnerung an das Gefühl der Hilflosigkeit flattert in seinem Herzen und will ihn nicht loslassen, obwohl er weiß, dass er jetzt nicht mehr ertrinken kann. Hey Moritz, alles in Ordnung? Will Oliver von seinem kleinen Bruder wissen. Moritz nickt knapp und richtet sich auf, während er sich das halblange, braune Haar aus der Stirn streicht und versucht, das Zittern aus seinem Körper zu verbannen. Er muss nicht weit hochschauen, um seinem Gegenüber ins Gesicht zu blicken. Aber Oliver ist dennoch sein großer Bruder. Und Moritz hat einen heiden Respekt vor ihm. Oliver ist mutig, stark und furchtlos. Er kann einfach alles. Moritz will auch mutig, stark und furchtlos sein. Er will keine Angst mehr haben, weder vor Wasser noch vor Spinnen. Er will den Ball genauso gut treffen können wie Oliver und bei Uno auch jeden schlagen können. Moritz will so sein wie sein großer Bruder. Deshalb läuft er ihm auch ergeben hinterher, als Oliver einmal mehr die Treppen zum Sprungturm ansteuert.
Merci, Nadine. Bevor wir zu unseren beiden letzten Oratorien kommen, nochmal Marco. Merci Marco, ich bitte Julia auf die Bühne. Julia, hast du das Buch schon in den Händen gehabt?
Also das Neue?
Ja.
Also ja, gerade vorher, als ich reingekommen bin.
Aber nicht lang, oder?
Nein.
Hast du schon gelangt zum Lesen?
Nein, ich habe es nur kurz durchblättert.
Was wirst du, wenn du in Ruhe kannst durchblättern kannst, wenn du es überkommst, was wirst du als erstes? Lesen. Deine eigenen Texte, klar, aber auf was freust du dich noch?
Also auch auf den Text von der Grossen, weil ich glaube, die schreiben ganz anders als wir Kleinen und das nimmt mich jetzt auch ein Wunder.
Also die Kleinen, muss man sagen, die Kleinen waren beim Wettbewerb zwischen 8 und 12. Ihre Schreibgruppe war, glaube ich, niemand jünger als 9, oder? Und die sogenannten Grossen sind 13 bis 18. gewesen. Und durchmischt hat sich es zweimal, wo wir in Paddy sind, ist jemand von den Eltern mitgekommen. Und die, die ins Kunstmuseum sind, das sind ja von den Jüngeren, sind auch mit ins Kunstmuseum und Bilder beleben. Du liest unseren Text mit dem Titel. Mal, das ist jetzt wieder richtig, wie auf meiner Liste, der letzte Wunsch.
Der letzte Wunsch. Ich öffne das Schloss. Es knackt leicht, als ich den Schlüssel herumdrehe. Als ich das kleine Türchen öffne, erscheint der Diamant. Was stand nochmals im Brief? Ich nehme ihn aus meiner Hosentasche hervor und lese ihn durch. Liebe Moro, da ich wahrscheinlich bald sterben werde, habe ich noch einen letzten Wunsch an dich. Bitte lege mir den Diamanten in mein Grab. Den Schlüssel zu dem Kästchen liegt in meinem Nachttischschublädchen. Aber bitte erzähl das niemandem. Deine Mutter denkt nämlich, sie erbt den Diamanten. So, das ist das Wichtigste, das ich dir sagen muss. Ich habe keine Kraft mehr, um weiterzuschreiben. Deine Urgroßmutter. Ich kann immer noch nicht fassen, was sie mir geschrieben hat. Aber da sie schließlich meine Urgroßmutter war, möchte ich ihr ihren letzten Wunsch unbedingt erfüllen. Als ich in Gedanken den Brief nochmals durchgehe, beginne ich zu schluttern. Vielleicht hätte ich heute Morgen doch Socken anziehen sollen. Ich glaube aber eher, dass es am Brief liegt. Er berührt mich sehr. Wahrscheinlich werde ich meine Urgroßmutter nie wiedersehen. Ich merke, wie mir eine Träne über die Wange rollt. Jetzt nur nicht weinen, denke ich. Aber die Tränen laufen mir immer mehr und mehr unkontrolliert über die Wangen. Ich weiß nicht, wie lange ich so da stand, mit dem Brief in der Hand. 8 Tage später. Heute ist die Beerdigung. Heute werde ich ihren letzten Wunsch erfüllen. Ich stehe vor dem Spiegel und betrachte das schwarze Kleid meiner Mutter, das ich heute tragen darf. Mit einem Drücker auf das Parfümfläschchen hülle ich mich mit einer Parfümwolke ein. Der Duft ist rosig. Ich mag ihn. Ich ziehe den Diamant unter meinem Bettkissen hervor und stecke ihn in die Tasche meiner Jacke. Seit ich den Diamant aus dem Kästchen geholt habe, lag er dort. Unbemerkt vom Rest der Familie. Das hoffe ich zumindest. Die Glocken der Kirche läuten. Auf dem Friedhof haben sich schon viele Leute versammelt. Alle stehen im Halbkreis um das Grab. Die Urne ist aus Ton und steht neben dem großen Loch, in das ich nachher den Diamant hineinlegen werde. Ich weiß nicht, wie lange ich schon da stehe. Ich denke an den Brief, den Diamanten und an meine Urgroßmutter. Wenn ich früher bei ihr war und traurig war, hat sie mich immer liebevoll in den Arm genommen und getröstet. Und wer macht das jetzt? Niemand steht mir so nahe wie sie. Nicht mal meine eigene Mutter. Wieder beginne ich zu weinen. Ich bemerke, wie mein kleiner Bruder mich schon länger anstarrt. Ach, wenn ich es ihm doch nur erzählen könnte. Aber das darf ich ja nicht. Als ich endlich bemerke, wie die vielen Leute beginnen, nacheinander etwas in das Grab hineinzuwerfen, stelle ich mich hinten an der Schlange an. Ich umklammere den Diamanten so fest, dass seine spitzigen Kanten sich in meine Haut hineingraben. Ich beobachte die Leute, die nacheinander zum Grab gehen. Die einen haben schon ganz verholte Augen. Die anderen halten einfach stumm die Hand ihres Kindes. Bald bin ich dran. Meine Nervosität steigt, auch wenn ich eigentlich keinen Grund dazu habe. Gleich bin ich dran. Noch 3, 2, jetzt nur noch jemand. Jetzt ich. Ich starre in das Grab hinein. Dort unten liegen Rosen, Abschiedsbriefe, ja, sogar ein Kleid hat jemand runtergeworfen. Ich ziehe den Diamant aus meiner Tasche. Er ist ganz nass von meinem Schweiß. Ich halte ihn in die Sonne und beobachte, wie er funkelt. Wie schön er eigentlich ist. Wunderschön. Ich strecke meine Hand vor. Gleich wird Urgroßmutters letzter Wunsch in Erfüllung gehen. Plötzlich packt mich eine Hand an der Schulter. Ruckartig bin ich mit meinen Gedanken in der Gegenwart zurück. Jetzt spüre ich auch noch eine zweite Hand auf der anderen Schulter. Als ich mich umdrehe, erkenne ich das Gesicht meiner Mutter. Ich kann nicht deuten, was ihr Gesicht für Emotionen zeigt. In ihren Augen könnte alles stehen. Alles außer Traurigkeit. Alles außer Traurigkeit. Der Brief! Ich erinnere mich geschockt, dass darin stand, meiner Mutter denke, dass sie den Diamanten erben würde. Scheiße, entfällt es mir. Sofort schlage ich mir die Hand auf den Mund. Hätte ich den Diamanten nur nicht in die Sonne gehalten und ihn so lange bestaunt? Wieso habe ich am Morgen den Brief nicht nochmal durchgelesen? Jetzt schnappt sie sich sicher den Diamanten. Doch weiter komme ich nicht. Schon höre ich die Stimme meiner Mutter in den Ohren. Schatz, was hast du denn da Schönes in der Hand? Mist, sie weiß es also. Das geht dich gar nichts an, höre ich mich in einem groben Ton sagen. So kenne ich mich gar nicht. Sonst bleibe ich immer ganz ruhig und außerdem mag ich streiten überhaupt nicht. Zeig doch mal her, sagt meine Mutter auffordernd. Bevor ich etwas erwidern kann, reißt sie mir den Diamanten aus den Händen. Auf ihrem Gesicht erscheint ein hämisches Grinsen. Das ist also der Diamant, murmelt sie siegessicher vor sich hin. Ich will ihr den Diamanten aus der Hand ziehen, doch da rennt meine Mutter auch schon Richtung Kirche. Ich renne ihr nach. Zu meinem Erstaunen rennt sie in die Kirche. Das ist gut für mich. Die Kirche ist wie eine Sackgasse. Es gibt nur einen Ausgang. Dann kann ich mir den Diamanten schnappen und Urgas Mutters letzten Wunsch erfüllen. Doch was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was ist mit Urgas Mutters Ich sehe nur noch kurz den großen Stein vor mir. Dann wird alles schwarz. Als ich meine Augen öffne, kann ich nicht erkennen, wo ich bin. Alles ist gut, du bist in Sicherheit, höre ich die sanfte Stimme meiner Tante Rahel. Du bist plötzlich wie eine Verrückte Richtung Kirche gerannt und deine Mutter ebenfalls, spricht sie weiter. Was ist nur in euch gefahren? Ach egal, Sache ist, du bist gestolpert und dann auch noch gleich mit deinem Kopf gegen einen Stein geknallt. Ich glaube, du hast nicht nur eine Platzwunde am Kopf, sondern auch noch eine Hirnerschütterung. Wir bringen dich sofort ins Spital. Widerrede nützt nichts. Der Diamant! Auf einmal kommt mir alles wieder in den Sinn. Ich konnte ihren letzten Wunsch nicht erfüllen. Sie hat es sich so sehr gewünscht. Was bin ich nur für ein schrecklicher Mensch? Am liebsten würde ich in ein tiefes, schwarzes Loch fallen und nie mehr herauskommen. Nie mehr. Nicht mal einen letzten Wunsch kann ich erfüllen. Ich höre, wie die Ärzte zusammen die Lage besprechen. Jetzt liege ich auf einer Bahre und entferne mich immer weiter weg von meiner Mutter, von den Diamanten und von dem letzten Wunsch.
Merci Julia und am Morgen abschließen wird. Meret, wenn du an unseren Koch denkst, jetzt können jetzt der Dave in seinem Reich. Was für Stichworte kommen hier zu ihm in Sinn?
dass ich nie viel haben müssen schaffen, weil ich immer irgendwie geschafft habe, mich vor der Arbeit zu drücken.
Man musste mindestens einmal abwaschen, ja. Oder?
Ich habe nochmal den Tisch putzt.
Der Dave hat die Fähigkeit, aus Mikrobudget-Zutaten 4-Sterne-Menü zu kochen. In was für eine Art Geschichte würdest du ihn, wenn du müsstest oder wenn du dürftest, hineinsetzen?
Schwierige Frage. Ich weiß es nicht.
Das ist die richtige Antwort, weil eine Autorin nimmt sich Zeit, alles zu reifen, das Material. Da werden keine Schnellschüsse rausgelassen. Wir haben an diesen Texten auch wahnsinnig gearbeitet, muss man sagen. Und jetzt zum Abschluss, Katz und Maus.
Wie Katz und Maus. Heute flogen die Vögel tiefer. Die Wolken, in ein dunkles Grau gefärbt, hingen bedrohlich am Himmel. Sie verließ das Haus. Er sah sie. nahm ihre Anwesenheit wahr, roch sie. Sie blickte gen Himmel und fragte sich, ob sie heute Nacht draußen sein sollte. Er wartete schon seit Tagen auf diesen Moment. Lauernd, voller Vorfreude, hockte er im Gebüsch vor ihrem Haus, wartete auf den Moment, an dem sie endlich herauskommen würde. Ein Windstoß trug jetzt ihren lieblichen Duft in seine Richtung. Er sog ihn ein, wollte ihn konservieren, nie mehr missen. In den dunklen, stickigen Straßen von Manhattan roch man selten einen so lieblichen Duft, selten etwas anderes als vergammelnde Essensreste, vermischt mit giftigen Abgasen. Eine Ecke, sie bog ab, er hinterher. Vorbei an einem chinesischen Restaurant, einem Obdachlosen und einem streunenden Hund. Keine besonders sichere Umgebung. Eine Gabelung, sie nach links, er hinterher. Er betrachtete sie, freute sich. Eine Ecke, sie bog ab, er hinterher. War das nicht eine Sackgasse? Er musterte die Tafel und richtig. Nun gab es kein Entkommen mehr. Sie war gefangen. Nun hatte er sie für sich allein, konnte den Schrecken in ihren Augen sehen, die Angst riechen, als sie sich umdrehte und ihn entdeckte. Er ging langsam auf sie zu, scheinbar immer größer werdend. Sie versuchte, nach hinten auszuweichen und als das nicht gelang, an ihm vorbeizuhuschen. Sie musste es doch wenigstens versuchen. Vielleicht hatte sie dank ihren flinken Füßen doch noch eine Chance zum Überleben. Aber er war schneller, viel schneller und auf ihren Fluchtversuch vorbereitet. Er packte sie aggressiv, ihre Wirbelsäule brach in zwei und er schluckte sie in einem großen Bissen hinunter. Zufrieden, aufgrund seiner erfolgreichen Jagd, ließ er sich auf seiner alten Matratze nieder, leckte sich seine Pfoten ab und schlief mit einem zufriedenen Schnurren ein.
Merci Meret, merci unseren Autorinnen und unserem Autor für die Beiträge aus dieser wundervollen Anthologie. Ich finde es wundervoll, weil ich auch meinen Beitrag geleistet habe. Aber ihr dürft euch das Urteil natürlich selber bilden. Wir danken Carol Rosa und dem ganzen Team von Vis-à-vis, dass wir hier Gastrecht haben bekommen. Ja, es ist Sammy Klaus da. Sammy Klaus, du bist ein Hit, hier ist der Vater, nimm ihn mit. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Samichlausen zum Morgen. Merci.
Das war der dritte und letzte Teil vom Mitschnitt der Buchvernissage Sternenstaub, der vierten Anthologie von Schreibzeit Schweiz, die eine Werkstattwoche und einen Literaturwettbewerb für junge Schreibtalente anbietet. Weitere Informationen und Bestellungen unter www.schreibzeitschweiz.ch. Im Ganzohr heute haben wir die Texte «Bruder» von der Corinne Lehmann, «Ohnmacht» von der Nadine Spinde, «Der letzte Wunsch» von der Julia Rutschmann und «Wie Katz und Maus» von der Meret Müller gehört. Moderiert hat der Christoph Simon, musiziert der Marco Karr. Für die Sendung Ganzohr verantwortlich ist der Pierre Kocher. In den beiden nächsten Ganzohr-Ausgaben bringen wir Sagenhaftes rund um Bern. So heisst die neueste Hörmal-CD.
Mythen, Märchen, Sagen, Geschichten, die können das Gelebte recht verdichten. Geh dir tausend Gefahren durch und seh hinter manche Türen. Wo weicht der Drache? Wo hat der Harder aber denn gar nichts mehr zu lachen? Wie bekommt der Ernie Telva? Und wie findest du mit Käse mal? Mythen, Märchen, Sagen, Geschichten, die können das Gelebte recht verdichten. Geh dir tausend Gefahren durch und seh hinter.